Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Die Papstwahl hat in den vergangenen Wochen wieder einmal gezeigt, wie stark auch die säkulare Gesellschaft auf Rituale setzt. Milliarden Menschen haben die Wahl des neuen Papstes durch das Konklave und die Amtseinführung im Fernsehen verfolgt. Was sind die Ursprünge solcher Rituale? Und gibt es tiefer liegende Bedürfnisse des Menschen nach dem Ritual? Leben wir gerade in diesen Zeiten rasanten Wandels vielleicht doch gern im Rhythmus von Feiertagen und seit Kindertagen eingeübten Bräuchen? Oder ist die Papstwahl doch nur das kirchliche Gegenstück zur glamourösen Prinzenhochzeit am englischen Königshaus? Die Historikerin und Ritualforscherin Barbara Stolbeck-Rielinger beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte und Herkunft, den Formen und Veränderungen von Ritualen in vormodernen und modernen Gesellschaften. Demnächst erscheint ein neues Buch zum Thema. Karin Fischer hat sie anlässlich der Osterfeiertage zu Religion und Ritual befragt.
Barbara Stolbeck-Rielinger, die Papstwahl und die Intronisierung des neuen katholischen Kirchenoberhaupts vor gut einer Woche hatten doch eine gewisse Ähnlichkeit mit der letzten Prinzenhochzeit im englischen Königshaus. Zumindest was den medialen Effekt betrifft, die weltweite Ausstrahlung und Milliarden Zuschauer. Woran liegt das eigentlich, dass wir uns solche altmodischen Inszenierungen so gerne anschauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das hat einerseits damit zu tun, dass es eine unglaubliche Prachtentfaltung gibt, dass es den Charme des Althergebrachten, des Traditionellen, des Historischen hat. Diese Rituale gehen ja auf vormoderne Vorläufer zurück und haben von daher Dinge aufzuweisen, die wir normalerweise in unserer Alltagswelt nicht mehr haben. Es ist sicher auch ein Bedarf an alter Ordnung in dem Sinne, dass da etwas aufgeführt wird, das viel, viel älter ist als der gegenwärtige Akt und das auch in Zukunft möglicherweise, ist jedenfalls zu erwarten, auch beim englischen Königshaus, dass es auch in Zukunft weitergeben wird. Das heißt also, eine lange Tradition hat oder zu haben scheint. Und das haben wir eben in einer schnelllebigen Zeit sonst kaum noch. Und ich denke, das ist auch ein Teil der Attraktivität, die es hat.
Also Tradition, Prunk und Glamour, das haben Sie gesagt. Geht es vielleicht auch um Gewissheiten, um einen Überschuss an Sinn, eventuell um die Sehnsucht nach Transzendenz oder Aufgehobensein in etwas, für das man keine persönliche Verantwortung tragen muss?
Also, dass es sozusagen die individuelle Existenz überschreitet, dass es einen größeren Ordnungszusammenhang darstellt und symbolisiert, das spielt sicher auch eine ganz große Rolle. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Art und Weise, wie man heute an solchen Ritualen teilnimmt, sehr, sehr unverbindlich ist. Also man kann sich das im Fernsehen ansehen, man kann es aber auch sein lassen. Und die Zeit, aus der diese Rituale stammen, war natürlich eine ganz andere. Und damals hatten diese Rituale eine sehr viel größere Verbindlichkeit für die Teilnehmer. Also man nimmt an einem Ritual ja normalerweise persönlich, körperlich teil. Und wenn man das nur am Medium Fernsehen oder an anderen Medien vermittelt mitbekommt, dann ist es natürlich eine ganz andere Art von Unverbindlichkeit.
Das ist auch ein Widerspruch natürlich der Gegenwart zu dem ganzen Phänomen. Trotzdem lassen Sie uns nochmal bei diesen Parallelen zwischen Kirche und Königshaus bleiben. Mhm. Wie haben Sie denn als Ritualforscherin diese Inszenierungen, diese Prachtentfaltung, diese beiden Events, sage ich jetzt mal, gelesen?
Also ich habe es sehr bewundert, wie diese Jahrhunderte, Jahrtausende alten Institutionen auch heute noch es vermögen, die Leute zu fesseln. Also wenn man etwa an die Geschichte mit dem weißen Rauch denkt, das ist natürlich ein genialer Trick, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ja, alle haben da gestanden und auf diesen Schornstein geguckt. Also das ist ein relativ einfacher Trick, um wirklich Aufmerksamkeit zu bündeln und alle Augen darauf zu lenken. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Also man sieht, dass diese Rituale, so alt sie sind, auch immer noch taugen für eine Medienöffentlichkeit. Immer noch in gewisser Weise wirken.
Nun hat ja der neue Papst Franziskus aber das Ritual auch ganz schön unterlaufen. Er hat zuerst in der Kapelle gebetet, bevor er sich den Menschen gezeigt hat, hat diesen roten Umhang abgelehnt. Er hat ziemlich viel anders gemacht in den ersten Tagen und es ist gut gegangen. Er hat viel Anerkennung dafür bekommen. Ich nehme an, Sie kennen aus der Geschichte auch Beispiele, dass die Nichteinhaltung von Ritualen eher unangenehme Folgen haben kann.
Das kommt darauf an, wer die Ritualverstöße begeht. Wenn sozusagen der Hauptakteur das tut und der sich das eben leisten kann, dann hat das, denke ich, geradezu einen verstärkenden Effekt. Also es hat immer zum Beispiel Päpste gegeben, die ganz stark antizeremoniell aufgetreten sind, die also gebrochen haben mit dieser stark überladenen, prunkvollen Art der Inszenierung und die damit natürlich einen doppelt effektvolle Wirkung erzielt haben. Ja? Also gerade weil er im Rahmen des herkömmlichen Rituals bestimmte Formen verändert, garantiert ihm das natürlich doppelte Aufmerksamkeit. Und jeder sieht sofort, das ist eine Botschaft. Ja? Wenn man das Ritual genauso vollzieht, wie es immer vollzogen worden ist, dann wird natürlich gar nicht der Unterschied deutlich und es wird nicht die Botschaft so sichtbar, wie wenn man in bestimmten Punkten abweicht.
Also die Störung des Rituals verstärkt es. Habe ich das richtig verstanden?
In diesem Fall, also es gibt ja sehr unterschiedliche Arten, wie ein Ritual gestört werden kann. In diesem Fall hier blieb das ja alles im Prinzip im Rahmen, aber es war eben eine deutlich lesbare Botschaft, die ja auch durch die Namenswahl unterstrichen wurde, also die Botschaft der Schlichtheit, des Antiritualismus im Ritual. Ja. Und diese Botschaft wird damit natürlich ganz, ganz deutlich lesbar als Abweichung vom rituellen Vorgänger. Aber es bleibt im Prinzip alles im rituellen Rahmen. Wenn es jetzt eine Störung gegeben hätte von außerhalb, ja, etwa Demonstranten, Protestierer, dann hätte das natürlich einen ganz anderen Effekt.
Die Ritualforschung ist ein weites Feld und Sie, Barbara Stolberg-Redlinger, die Expertin darin. Unser Alltag ist ja auch durchzogen von Ritualen. Der Jahreslauf im sogenannten christlichen Abendland nach wie vor bestimmt durch die hohen kirchlichen Feiertage wie Ostern oder Weihnachten. Was sagt das, um nochmal zum Anfang zurückzukehren, eigentlich über unsere moderne, säkulare Gesellschaft aus?
Grundsätzlich sind Rituale ja nicht unbedingt sakral, ja, sondern Rituale sind soziale Phänomene, die man in jeder Gesellschaft braucht, um Ordnung zu stiften, also um Struktur herzustellen. Allein den Jahreslauf oder auch den individuellen Lebenslauf zu strukturieren. Und das heißt, das Individuelle in einen kollektiven Ordnungszusammenhang hineinzustellen. Also zum Beispiel in unserem Fall die Kirchenfeste, Ostern, Weihnachten, auch wenn sie längst nicht mehr irgendwie sakral besetzt sind oder für viele Menschen jedenfalls nicht mehr sakrale Feste sind, strukturieren sie trotzdem das Jahr, sodass es gewissermaßen etwas Gemeinsames gibt, was die einzelnen Individuen mit der sie umgebenden Gesellschaft gemeinsam haben. Das wird zwar immer schwächer, immer mehr Leute müssen auch an Feiertagen arbeiten, auch die Sonntagsruhe wird zunehmend in Frage gestellt. Das hat dann aber wirklich den Effekt, dass es keine gemeinsame Ordnung in einer Gesellschaft mehr gibt, keine gemeinsame Struktur.
Was sind noch Gefährdungen dieser, ich sag mal, althergebrachten Traditionen? Wir kennen es in anderen Feldern ja, dass es auch Gegenbewegungen gibt, dass man volkstümliche Bräuche wieder aufleben lässt und regelrecht pflegt. In Sachen Kirche, Religion und Religiosität haben wir im Moment, glaube ich, eher so eine Art Absetzbewegung zu verzeichnen, dass das nicht stärker wird. Andererseits sorgt ja auch die Demografie und die Veränderung unserer Gesellschaft von innen her sozusagen dafür, dass diese religiösen Bräuche für ganz viele Menschen nicht mehr den Mittelpunkt ihres Lebens darstellen.
Ja, also ich denke, es gibt gegenläufige Entwicklungen oder das ist ambivalent. Wir haben einerseits natürlich eine extrem individualistische Gesellschaft. Also die Autonomie des Individuums ist ein unglaublich hoher Wert für uns. Und das bedeutet, dass sich niemand auf gemeinschaftliche Rituale festlegen lassen möchte. Ja? Niemand möchte gezwungen werden, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Also man möchte sich einerseits nicht auf gemeinschaftliche Rituale festlegen lassen. Große kollektive Rituale sind natürlich auch gerade im politischen Bereich hochgradig diskreditiert. Ja? Man denkt sofort an Reichsparteitage und solche Dinge. Andererseits gibt es aber auch heute, wie gesagt, ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, das aber meistens da aufhört, wo es verbindlich wird. Also man möchte natürlich auch gelegentlich in der Masse aufgehen, dass die Leute nehmen teil an solchen Events wie der Love Parade oder dem Christopher Street Day und so weiter. Also ich denke, dass hier so eine sehr ambivalente Tendenz ist, einerseits Individualismus, andererseits aber doch auch das Bedürfnis in so einem Massengemeinschaftsritual hin und wieder mal aufzugehen.
Dann kommen wir doch vielleicht zu den Komponenten eines Rituals, auch in der historischen Form. Ritual kommt von Ritus und kann natürlich Zeremonie heißen, wie wir es gerade beschrieben haben, aber auch Gewohnheit oder Brauch. Und konstitutiv, das habe ich jetzt gelernt, scheinen darin mehrere Dinge zu sein, nämlich diese ritualisierte Form, der Ablauf, die Anwesenheit einer Art von Publikum, also so eine Art Live-Situation, die Symbolik und dann, was ich hochinteressant finde, die Veränderung durch das Ritual. Also das heißt, es macht etwas mit uns oder im besten Falle sollte es etwas mit uns machen.
Ja, man spricht da von der Performativität des Rituals. Das heißt, das Ritual sagt etwas, aber es tut auch etwas oder es bewirkt das, was es sagt und was es darstellt. Also damit ist eigentlich gesagt, dass es im Vollzug selbst sozusagen der Sinn des Rituals liegt. Dass es nicht instrumentell dazu da ist, irgendetwas anderes zu bewirken, sondern dass das Ritual, indem man es vollzieht, seinen Sinn erfüllt. Ja, und dazu gehört eben, dass man körperlich anwesend ist, dass man mit allen Sinnen sozusagen den Vollzug dieses Rituals erlebt. Also, dass man etwas sieht, etwas hört, etwas riecht, etwas möglicherweise auch schmeckt. Sehr oft sind da ja auch bewusstseinserweiternde Effekte im Spiel. Also, das bewirkt, was es darstellt.
In diesem Sinne, um nochmal zur Papstwahl zurückzukehren, war die Bitte von Franziskus an die Gläubigen, für ihn zu beten, ja ein wirklich exzeptioneller Schulterschluss eigentlich gleich in den ersten Minuten, so eine Geste der Demut und auch ein genialer Marketing-Coup, wenn er sagt, ihr seid es, die für mich bitten sollt, sozusagen, ihr verleiht mir Kraft, ohne euch bin ich es fast nicht. Das ist das, was ich da vielleicht herauslesen würde. Was wäre Ihre Interpretation dieser Geste im Sinne der Ritualforschung?
Ich finde das auch eine außerordentlich gute und gelungene Geste, weil es eben deutlich macht, dass in einem solchen sakralen Ritual, wie ein Gebet es ja ist, also wirklich Transzendenz hergestellt wird. Also man betet zu Gott. Gleichzeitig konstituiert es aber auch eine Gemeinschaft der Betenden. Ja? Und hier sind eben drei Akteure und Akteursgruppen beteiligt, eben der neue Papst, für den gebetet wird. Die Gruppe der Gläubigen, die Kirche, die ja, also die Gruppe steht hier ja eigentlich für die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen weltweit, pars pro toto, ne, repräsentiert die ganze Kirche und Gott, der diese Gemeinschaft überhaupt erst zu einer Gemeinschaft macht. Also insofern ist das eine wirklich sehr, sehr angemessene Geste gewesen.
Sie rekonstruieren ja durchaus auch, wie es zu Ritualen kam in der Geschichte, gehen auf historische Spurensuche. Vielleicht können Sie uns mal ein paar Rituale erläutern, die sich um Ostern ranken, vom Kirchenbesuch am Karfreitag bis zum Besuch des Osterhasen im heimischen Garten am Sonntag. Wo kommt das her? Wann hat es sich gebildet? Warum machen wir das alles? Eierfärben.
Wo das Eierfärben herkommt, kann ich nicht sagen, da muss man die Volkskundler fragen. Aber generell ist es natürlich so, dass kein Zufall ist, dass mit dem Beginn der Vegetationsperiode, also mit dem Frühjahrsbeginn, ein Ritual verbunden ist. Das ist sozusagen der regionsübergreifende Sinn, dass man mit dem Wechsel der Jahreszeiten einen rituellen Übergang verbindet. Jetzt beginnt in einer agrarischen Gesellschaft die Zeit der Aussaat. Und das ist in allen Gesellschaften immer mit einem Übergangsritual, einem Frühjahrsfest verbunden. Und in der christlichen Gesellschaft wird das höchste Fest, das das Christentum hat, also die Auferstehung Jesu, nicht zufällig auf den Termin eines solchen Frühjahrsfestes gelegt. Das heißt also, hier sieht man, wie alte pagane Rituale oder kulturübergreifende rituelle Muster neu besetzt werden von einer, in diesem Fall der christlichen Glaubensgemeinschaft.
Was würden Sie sagen, wenn ich behaupte, dass diese Momente des Festes, des Feierns, die heute ja nur noch in einer sehr rudimentären Form überleben, das haben Sie gesagt, als eine Art familiärer Brauch, dass es ein Element gibt, das dieses alles überwölbt und das ist der Konsumismus. Also von Weihnachten bis Ostern dient sozusagen alles, was wir tun, nur noch dazu, Geschenke, Waren verbrämt als Geschenke an die Leute zu bringen oder sich Geschenke zu machen. Welche Rolle spielt der Konsumismus im Zusammenhang mit diesen ganzen Bräuchen und Feiern?
Solche Rituale eignen sich natürlich sehr gut dazu, von der Wirtschaft besetzt zu werden und benutzt und instrumentalisiert zu werden, weil Rituale immer schon mit Gabentausch verbunden waren. Und wenn Sie so wollen, sind religiöse Opferrituale nichts anderes als ein Gabentausch mit den Göttern. Insofern haben Rituale immer auch einen ökonomischen Aspekt. In der modernen Gesellschaft ist es natürlich so, dass die Ökonomie alle anderen Bereiche sich untertan macht. Und das wirkt sich dann eben aus, auch auf die christlichen Feiertage oder Feiertage in anderen Religionen, dass man sie zum Anlass nimmt, um gesteigerten Konsum an den Tag zu legen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich haben Rituale auch in archaischen Gesellschaften durchaus einen ökonomischen Aspekt.
Aber wo bleibt dann die Transzendenz, die ja auch mal Teil sozusagen des Rituals war, der Glaube an dieses Höhere, was uns umfängt, was uns hilft, was uns hält, was uns einen Rahmen gibt, genauso wie das Ritual?
Also ich würde sagen, dass Rituale generell einen Transzendenzbezug in dem Sinne haben, nicht in einem religiösen Sinne notwendigerweise, aber in dem Sinne, dass sie den Augenblick überschreiten. Also dass sie die individuelle Existenz überschreiten, den einzelnen Akt überschreiten und darauf verweisen, wie gesagt, dass etwas viel älter ist als man selbst und auch in der Zukunft weiter bestehen wird, eben weil es sich rituell wiederholt. In diesem Sinne, Überschreitung des Augenblicks, ist ein Ritual immer transzendent. Es ist damit nicht notwendigerweise religiös, aber Rituale sind natürlich sehr anpassungsfähig und es ist ja keine Seltenheit in der Geschichte, dass religiöse Rituale oder Ritualelemente säkularisiert worden sind, dass sie in einen weltlichen Zusammenhang übertragen worden sind und umgekehrt. Also wenn man
zum Beispiel?
Wenn man sich beispielsweise die Rituale der päpstlichen Kurie ansieht, dann kommen die ursprünglich aus dem spätrömisch-byzantinischen Herrschaftszeremoniell. Also die roten Prada-Schuhe von Papst Benedikt, das stammt, also rote Schuhe und so weiter, das stammt aus dem byzantinischen Herrschaftszeremoniell. Mhm. Und umgekehrt ist dann später, meinetwegen in der Französischen Revolution, ganz, ganz viel aus der sakralen Ritualtradition ins Weltliche transferiert worden. Also dann hat man den Altar des Vaterlandes gehabt oder man hat die Verfassung als heilige Verfassung in einer Prozession inszeniert. Also an die Stelle des Heiligen, des Corpus Christi oder so tritt die Verfassung. Das heißt, sie haben immer in der Geschichte solche Wechsel von sakraler zu säkularer Ritualität und umgekehrt.
Ich weiß nicht, ob sich die historische, die volkskundliche und die kulturwissenschaftliche Forschung da irgendwie schon einig geworden sind, aber glauben Sie, dass es eine Konstante des Menschen zur Transzendenz gibt, wie Jürgen Habermas das vielleicht formulieren würde, also das Bewusstsein eben, dass was fehlt, wenn wir nur in dieser Welt der erklärbaren physikalischen Phänomene leben?
Vermutlich. Ich bin da selber unentschlossen und das ist auch eine Frage, die sich jetzt für Historiker schwer beantworten lässt. Es ist auch die Frage, was man eben unter Transzendenz versteht. Ich weiß nicht, ob alle Menschen gewissermaßen naturgegeben eine religiöse Ader haben. Und Habermas selbst hat ja von sich gesagt, dass er religiös unmusikalisch ist. Grundsätzlich denke ich, wie schon eben angedeutet, ohne rituelle Formung kann keine Gesellschaft existieren. Es gibt immer Ritualisierungen und die muss es geben, sowohl für Individuen als auch für Gesellschaften. Das, denke ich, ist ganz unerlässlich und es gibt es auch automatisch. Also es stellen sich immer Ritualisierungen ein, ob man will oder nicht. Und das muss so sein, einfach weil man ja Erwartungssicherheit braucht. Man braucht ja stabile Verhaltenserwartungen. Und wenn jeder in jedem Moment vollkommen spontan handelt, dann ist gewissermaßen kein soziales Zusammenleben möglich. Und es gilt auch für den Einzelnen, der einen gewissen Halt in rituell wiederkehrenden Formen braucht. Ob man das dann transzendent oder religiös deutet oder nicht, ist eine andere Frage.
Was sind in Ihrer Ansicht nach die erfolgreichsten oder bedeutendsten Rituale des 21. Jahrhunderts? Da gibt es ja noch jede Menge, zum Beispiel medialer Phänomene wie eine Fußball-WM oder der Eurovision Song Contest oder Ähnliches.
Es fallen einem da natürlich sofort diese großen Medien-Events ein. die aber nur mit dieser großen Einschränkung Rituale genannt werden können, dass man sie eben medial miterlebt und nicht in persönlicher Interaktion, was eigentlich für die rituellen Effekte das Entscheidende ist. Das gibt es noch auf dem Fußballplatz und jeder, der da hingeht, sagt einem ja auch, dass das völlig unvergleichlich ist mit einer Fernsehübertragung. Und das gibt es in Musikkonzerten und so weiter. Aber das ist eben sehr diversifiziert und es gibt, und das ist, denke ich, der große Unterschied zu vormodernen Epochen, nicht mehr das eine Ritual, das eine ganze Gesellschaft miteinander verbindet. Ja, sie haben eben eine Trennung heute von Religion, Politik, Kunst, Wissenschaft und so weiter. Und in jedem dieser Bereiche haben sie eigene Rituale, die für die betreffenden Zusammenhänge natürlich wichtig sind. Aber es gibt nicht mehr dieses eine große Ritual, das die ganze Gemeinschaft zusammenschließt. Also denken Sie sich eine vormoderne Stadtkommune. Da war es üblich, dass man einmal im Jahr alle Bürger physisch präsent auf dem Marktplatz versammelte und einen gemeinsamen Bürgereid schwor, dem neuen Rat huldigte. Das war auch sakral überhöht und so weiter. Und so etwas gibt es in dieser Weise, vielleicht höchstens noch in Appenzell, aber mit der wirklich direkten Demokratie noch in einer sehr vormodernen Form, wo alle persönlich anwesend sind. Aber sonst gibt es das eben in einer modernen Massengesellschaft nicht mehr.
Das heißt, die Rituale, die gemeinschaftsstiftenden Rituale haben sich ausdifferenziert, sind zu Musikveranstaltungen geworden und die Gemeinschaften sind deutlich kleiner und auch deutlich ausdifferenzierter geworden.
Die Gemeinschaften sind nicht kleiner. Also ne, in einem heutigen Fußballstadion haben sie natürlich viel, viel mehr Menschen noch auf einem Haufen als in der Vormoderne. Die sind durchaus größer oder beim Reichsparteitag hatten sie ja auch unglaubliche Menschenmassen. Also es sind Massenrituale. Aber sie stiften eben nicht mehr diese Verbindlichkeit, wie das in früheren Zeiten Rituale gestiftet haben. Und sie verbinden nicht mehr die gesamte Ritualgemeinschaft sozusagen oder die gesamte politische und religiöse Gemeinschaft zu einem Ganzen. Was wir aber auch in gewisser Weise ja heute nicht mehr wollen. Ja. Unsere Gesellschaft ist ja eine offene Gesellschaft. Und insofern sollte man jetzt nicht nur traurig sein, dass die Rituale einen gewissen Bedeutungsschwund erleben gesamtgesellschaftlich.
Ganz zum Schluss noch die Frage, wenn wir noch mal aufs Brauchtum zurückkommen und speziell auf Ostern. Was macht für Sie den Inhalt dieser Ferien, Feiertage aus? Was würden Sie als Ritualforscherin empfehlen, wie das gesehen werden könnte?
Das kann man heutzutage nicht mehr allgemein sagen, denn es sind nicht alle Menschen in unserer, meinetwegen in unserer Bundesrepublik Deutschland, religiös und es gehören schon gar nicht alle einer bestimmten Konfession an. Trotzdem haben alle oder fast alle an diesen Tagen frei. Das ist sozusagen noch ein Relikt aus der Vormoderne, dass man zumindest gewisse Feiertage verbindlich für alle gleich hat, obwohl viele eben, wie gesagt, den religiösen Gehalt gar nicht mehr teilen. Diese immer noch gemeinsamen Feiertage wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten, geben doch zumindest die Möglichkeit, einmal im Jahr etwas gemeinsam mit anderen zu feiern, was auch immer dann der Sinn dieser Feier ist. Dieser Sinn kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Für die einen ist es das Familientreffen, für das andere ist es ein Treffen mit den Freunden, für die dritten ist es eben eine religiöse Feier. Aber es ist eben etwas Gemeinsames und es zerfällt sozusagen nicht die Zeit in lauter individuelle Einzelzeiten, sondern man hat die Möglichkeit, mit allen gemeinsam etwas zu erleben.
Ist das eigentlich gut oder werden wir in 50 Jahren, wenn sich diese Gesellschaft noch mehr ausdifferenziert hat, sagen, das ist ein Festhalten an Relikten, die unsere Gesellschaft so konservativ prägt, wie es niemand mehr haben will?
Konservativ hört sich jetzt nach politischer Richtung an. Ich glaube aber, das ist einfach was universell Gültiges, dass man einen bestimmten Orientierungsrahmen braucht. Und wie gesagt, deswegen haben alle Institutionen, alle Gemeinschaften, alle Familien, alle Individuen ihre rituellen Formen. Das braucht man.
In den Kulturfragen hörten Sie die Historikerin und Ritualforscherin Barbara Stolberg-Rieninger im Gespräch mit Karin Fischer.